SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die Sängerin und Geigerin ist und am liebsten ukrainische Volkslieder singt und neu arrangiert. Hallo und herzlich willkommen, Milanka Piroschik.
Hallo, guten Tag.
Frau Piroschik, Ihre Eltern stammen aus dem Westen der Ukraine. Sie selbst sind in Deutschland aufgewachsen. Sie sind Musikerin. Die traditionelle ukrainische Musik, die ist Ihnen sehr wichtig. Gibt es denn Lieder, also haben Sie das Gefühl, dass diese Musik auch jetzt zur Zeit in dieser ja sehr schwierigen Lage Ihnen so ein bisschen Ihnen Trost und Kraft gibt, wenn Sie an das denken, was da gerade in der Ukraine passiert?
Ja, es gibt mir vor allen Dingen Kraft. Ich sehe in der traditionellen ukrainischen Musik vor allen Dingen einen großen Schatz. Und der ist für uns gerade, glaube ich, sehr, sehr wichtig, den auch uns immer wieder vor Augen zu führen, dass wir diesen großen Schatz haben und den weitertragen und den auch schützen.
Jetzt sagen Sie, also der große Schatz, über den wir sprechen in dieser Sendung, Sie sagen wir uns. Haben Sie auch das Gefühl, dass Sie im Moment vielleicht ganz besonders nochmal mit anderen Menschen aus der Ukraine in Deutschland sich auf Ihren Schatz, auf diesen kulturellen Schatz besinnen?
Absolut. Ich habe so viele, selbstverständlich so viele Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind nach Deutschland, habe ich natürlich noch nie hier kennengelernt. Aber ich habe auch viele meiner Kollegen kennengelernt, die ich sonst nur übers Radio kannte, über Aufnahmen. Das heißt, da gibt es schon auf jeden Fall auch eine Community, die sich gebildet hat und die sich gerade bildet.
In SWR2 Tandem sprechen wir heute mit der Sängerin und Geigerin Milanka Piroschik. Wir sprechen über traditionelle ukrainische Musik. Wir sprechen darüber, was wir durch diese Musik über die Ukraine lernen können. Und natürlich wird es auch darum gehen, was man als Musikerin mit der eigenen Musik eigentlich beitragen kann. In dieser schlimmen Zeit, in der die Ukraine sich seit fast 3 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen muss. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt hören wir erstmal Musik. Und zwar einen Titel, den Sie sich ausgesucht haben, Frau Piroschik, aus der Ukraine. Ein Wunschtitel von Ihnen, von der Band Kraika. Was ist das denn für ein Titel?
Das Lied heißt, das ist eigentlich zweigeteilt. Oite Divchino ist der erste Teil. Und dieses Lied habe ich erstaunlicherweise von einer Freundin aus Polen beigebracht bekommen, die sich selber sehr, sehr viel mit ukrainischer Folklore auseinandergesetzt hat. Und das ist ein sehr schönes, tatsächlich sehr magisches Lied, in dem es darum geht, dass ein junger Mann einer Frau sagt, komm zu mir, heirate mich, dann wirst du in deinem Leben nicht mehr arbeiten müssen. Und er beschreibt ihr sehr vielversprechend und sehr zärtlich, wie die Tiere sein Haus in Ordnung halten und wie Wind und Sonne ihr die Arbeit abnehmen werden.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Milanka Piroschik. Sie ist Musikerin und sie spielt am liebsten traditionelle ukrainische Volkslieder. Oder wie es auf ihrem Instagram-Account heißt, Frau Piroschik, Ukrainian Folklore to the Core. Wie würden Sie das denn übersetzen auf Deutsch?
Oh Gott.
Ganz und gar?
Wahrscheinlich ganz und gar oder bis zum Kern vielleicht auch. Also to the Core würde eigentlich bedeuten bis zum Kern. Ich würde aber sagen, ganz und gar mit Leib und Seele.
Ja, jetzt haben Sie von Kern gesprochen. Also gehen wir mal dem Kern nach, bohren uns da so ein bisschen hin. Sie sind in Deutschland aufgewachsen, sind mit Eltern aus der Ukraine. Wie wichtig war denn ukrainische Musik bei Ihnen zu Hause? Also war das präsent? War diese Musik zu hören bei Ihnen?
Die Musik war vor allen Dingen, also für mich ist einer dieser ganz besonderen Momente, die wir auch nach wie vor zelebrieren und immer noch so nachverfolgen, ist dieses Ritual, dass wir zu Weihnachten und in der Vorweihnachtszeit sehr, sehr viele ukrainische Weihnachtslieder singen. Und das war so der größte Teil des Jahres, also in einem Jahr war das der Teil, der Monat, in dem wir am meisten gesungen haben. Aber auch sonst kannte ich sehr, sehr viele ukrainische Volkslieder, denn meine Mutter, mein Großvater, mein Vater auch, haben viel gesungen, mir viele Kinderlieder vorgesungen. Und sie selber kommen aus Lviv beide, also zu Deutsch Lemberg, und haben dort in einem Theater gespielt, in einem Untergrundtheater, Meta hieß es. Experimentell war das auch. Und da haben sie aber auch sehr viel mit Rituellen, mit den Traditionen der ukrainischen Kultur gemacht, sehr, sehr viel mit Folkloreanteilen oder mit Symbolen, mit Folkloremusik.
Sie sind also von dieser Musik umgeben auch aufgewachsen. Jetzt ist es ja gar nicht selbstverständlich, wenn man in Deutschland aufwächst, dass man auch die Sprache, die die Eltern dann auch mitbringen, tatsächlich erlernt. Ich zum Beispiel habe einen bosnisch-kroatischen Vater und habe dem irgendwann gesagt, ich finde diese Sprache doof, ich will die gar nicht lernen, was im Nachhinein natürlich total doof war. Also wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie, verstehen Sie die Liedtexte? Sprechen Sie ukrainisch muttersprachlich?
Meine erste Sprache war ukrainisch, als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind. Das war ungefähr, ich glaube, ein halbes oder ein Jahr vor meiner Geburt. Und sie haben beide noch nicht besonders gut Deutsch gesprochen und haben einfach entschieden, mir erstmal ukrainisch beizubringen. So habe ich das zumindest verstanden, dass sie sich da bewusst oder unbewusst für entschieden haben. Und da ich auch mit meinen Großeltern einen großen Teil aufgewachsen bin, meiner Kindheit, und meine Großmutter ja bis zu ihrem Tod auch kein Deutsch gesprochen hat, war das bei uns ganz normal, dass es wirklich komplett zweisprachig war. Ich habe auch immer, wenn wir jedes zweite Jahr meine Familie in der Ukraine besucht haben, es war gut, dass ich diese Sprache konnte, weil so konnte ich mich natürlich mit meinen Familienmitgliedern in der Ukraine auch verständigen.
Sie waren oft in der Ukraine, auch als Kind. Haben Sie denn da auch Musik erlebt? Also welche Rolle spielt denn traditionelle Musik in der Ukraine und dann vielleicht auch in Ihrem Alltag bei den Besuchen als Kind?
Nicht so eine große wie bei mir zu Hause tatsächlich. Also meine Mutter und mein Vater sind einfach unglaublich gute Sänger. Nicht studiert, aber haben wunderschöne Stimmen. Und da habe ich einfach Glück gehabt. Und wenn ich in der Ukraine war, dann gab es da eher andere Kunstformen, die auch in der Folklore verknüpft waren. Eine sehr, sehr gute Freundin von meiner Mutter, die leider schon verstorben ist, hat viel Textilkunst gemacht und dort auch viel traditionelle Thematiken einfließen lassen. Eine andere hat Pesanke gemacht. Das sind die besonderen ukrainischen Ostereier, die ausgemalt werden. Mit einer besonderen, schwierigen Technik. Das habe ich auch gelernt. Ich habe bei den beiden sehr, sehr viel Kunsthandwerkliches gemacht. Und sonst gab es die Kirchenbesuche, die für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig waren. Meine Familie ist griechisch-katholisch. Und ich habe in Deutschland, in der römisch-katholischen Kirche, dieses Gefühl nie gehabt von Ankommen, von wirklich Spiritualität, sage ich. Und obwohl ich mich jetzt nicht als unbedingt religiös bezeichne, gibt es etwas in der ukrainischen Kirche, in die wir gegangen sind, in den Gesängen, was mich sehr, sehr mitgenommen hat. Und auch wenn es mich sehr gelangweilt hat als Kind, später kam das dann wieder, dass ich gemerkt habe, das ist das, wo ich irgendwie eine Form von Spiritualität fühle, ist in dieser Sprache und in diesem spirituellen Gesang. Als es dann soweit war, dass ich mich wirklich professioneller beschäftigt habe mit der Musik, das war wesentlich, wesentlich später, da war ich schon in meinen 20ern. Und noch eine Episode, die mir natürlich einfällt, ist, dass nach der Kirche gingen dann alle Freunde von meinen Eltern, die damals alle in dem Theater waren, gingen danach Kaffee trinken, ein bisschen Wein trinken, etwas essen gemeinsam und irgendwann wurden dann da auch Lieder gesungen. Das hat mich immer sehr berührt und das mochte ich unglaublich gerne und es war ein großer Wunsch von mir, irgendwann mal mit meinen Freunden, nicht nach der Kirche, aber nachmittags sich hinzusetzen und mal zu singen.
Jetzt sprechen wir so ein bisschen über die Art der Musik. In deutschen Volksliedern, in der deutschen Dichtung ist der klassische Reim ja Herz und Schmerz. Was ja auch so ein bisschen was aussagt, vielleicht über Deutschland und auch vielleicht die Art, worüber man singt, Themen und wie man sich fühlt im Leben. Gibt es sowas in der ukrainischen Folklore auch? So einen typischen Reim oder so ein typisches Motiv, wo Sie sagen, das ist es, das schließt die Musik auf für uns?
Mir fällt gerade kein Reim ein, ehrlich gesagt, weil ich immer die erste Zeile im Kopf habe, beziehungsweise die ersten paar Wörter anstatt die letzten paar Wörter. Es gibt so bestimmte Muster oder Motive, die ich zum Beispiel in den Sachen, die ich gerade aufbereitet habe, die mir gerade besonders im Kopf sind. Es gibt in dieses eine Oyo Nedilo, das ist zum Beispiel, das gesagt wird am Sonntag. Oyo Nedilo. Das ist so etwas, was öfter mal wieder kommt, dass etwas am Sonntag passiert. Es klingt sehr, sehr, sehr witzig, wenn ich das jetzt sage, aber so ist es. Oder
wieso? Weil der Sonntag so ein Ruhetag ist, an dem besondere Dinge geschehen? Oder?
Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich habe es öfter gehört. Ich bin nicht unbedingt Musikethnologin, das heißt, ich gehe da nicht komplett in die Tiefe, was die Bedeutung jedes Wortes oder jedes Symboles angeht. Ich kann Ihnen das eher gerade so intuitiv sagen. Und Oirano Rano am Frühmorgen. Manchmal ist es auch so etwas wie Füllwörter, glaube ich. Oder es platziert ja auch das Lied irgendwo in einem Zeit und in einer Zeit und in einem Raum, glaube ich. Was ich aber zu der Thematik sagen kann, ich glaube nicht, dass sich Volkslieder auf der Welt verteilt wirklich voneinander unterscheiden. Wahrscheinlich gibt es Kleinigkeiten, die sich unterscheiden, was, ich sag jetzt mal, die Beschreibung der Landschaften selbstverständlich angeht, denn die Landschaften sind überall anders. Aber wenn wir schauen, was die universellen Gefühle der Menschen sind oder was universell uns alle berührt, dann ist es Liebe, Verlust, Trauer, Krieg, Natur, was gibt es noch? Geburt, Tod, Heirat, all die Dinge, die wirklich tatsächlich universell für uns Menschen sind. Und das wird natürlich auch in der ukrainischen Volksmusik behandelt.
Ja, vielleicht auch die Vorfreude aufs Wochenende, auf den Sonntag.
Das müsste man herausfinden, ob das etwas damit zu tun hat.
Wir hören jetzt nochmal Musik, und zwar Musik von Ihnen, Frau Piroschik. Was hören wir denn?
Oje Nedjelju, tatsächlich ein Lied, was mit den Worten am Sonntag anfängt. Oje Nedjelju rano, am Sonntagmorgen. Und das ist tatsächlich ein sehr trauriges Lied, das ich von einer meiner Meisterinnen gelernt habe, bei der ich in Lemberg war. Dieses Lied ist ein Lied, was vor der Hochzeit gesungen wird, sozusagen. Es thematisiert die Zeit vor der Hochzeit, denn in dem Lied ertrinkt eine junge Frau und bittet ihren Vater, er soll sie aus dem Meer retten. Und der Vater sagt zu ihr: Meine Tochter, es steht nicht in meiner Macht, dich zu retten. Der, mit dem du dein Leben verbringen wirst, der soll dich aus dem Meer retten.
Also es ist ein sehr schönes und auch sehr gefühlsstarkes Lied. Was empfinden Sie denn, wenn Sie das Lied singen? Also gehen Sie da ganz rein in diese Vorstellung?
Was ich bei dem Lied vorwiegend fühle, ist eine ganz, ganz große Ehrfurcht, wenn ich an Natalia Polovenka heißt. Sie ist die Lehrerin, bei der ich in Lviv war, am Theater Slovoj Holos. Und ich habe das bei ihr und ihrer Theaterkompanie das erste Mal gehört. Das waren vier junge Frauen und sie, die dieses Lied gesungen haben im Dunkeln. Und ich Tränen um Tränen geweint habe, als ich das gehört habe, weil es mich so berührt hat. Und immer wenn es mir persönlich nicht so gut geht, dann singe ich dieses Lied in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr oft. Es ist trotz des tragischen Inhalts irgendetwas Berührendes, aber irgendwie auch irgendetwas, was mir so eine Ruhe gibt oder irgendwie so ein Gefühl von, ja, vielleicht von Trost.
Das war Musik von Milanka Piroschik. Frau Piroschik, Sie singen ukrainische Volkslieder, Sie arrangieren die auch selbst neu und spielen Geige dazu. Was macht es denn mit Ihnen, diese Lieder zu singen und vielleicht auch jetzt zu hören, heute in diesen Zeiten? Sie haben in einem Interview mal das Wort Therapie benutzt. Was meinen Sie denn damit?
Ich erinnere mich nicht mehr daran, wann ich Therapie gesagt habe.
Ich habe es gelesen und hingehört.
Vielleicht, oder aufmerksam. Vielleicht ist es das auch irgendwo. Was es mit mir macht, das ist super schwierig. Es ist wirklich super schwierig, das zu sagen, weil einerseits versuche ich gerade so viel wie möglich zu machen und das tue ich auch nonstop, weil ich weiß, dass es super wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir über die ukrainische Kultur sprechen, die ukrainische Kultur zeigen und zelebrieren und immer wieder zeigen. Da bin ich ja auch nicht alleine. Da gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die das gerade machen. Und andererseits bekomme ich manchmal so eine Verzweiflung. Es ist eine Katastrophe um jedes einzelne Menschenleben. Und dass auch die gerade darunter leiden, die diese Lieder noch in sich tragen. Die alten Frauen, es gibt sehr wenige alte Männer, die diesen Schatz jetzt noch weitertragen. Aber dass auch die jetzt gerade darunter leiden und dass dieser Schatz, den wir da haben, Gott sei Dank wurde das viel archiviert, aber manche Dinge halt auch noch nicht. Es ist ja ein laufender Prozess gewesen oder ist es immer noch? Und also es ist auf der einen Seite Trost, wenn es alles zu viel wird. Auf der anderen Seite ist es eine unglaublich wichtige Aufgabe, gerade diese Kultur und Musik weiterzutragen. Und dann gibt es eben auch diese Verzweiflung und diese unglaubliche Wut.
Ja, also verständlich, dass diese Gefühle hochkommen. Sprechen wir jetzt nochmal so ein bisschen darüber, wie Sie zur Musik gekommen sind, also zu diesem Kulturschatz, den Sie auch gerade beschrieben haben, der auch bedroht ist. SWR 2 Tandem heute mit Melanka Piroschik. Sie macht Musik und dabei schreibt und singt sie auf Ukrainisch. Frau Piroschik, Sie sind geboren und aufgewachsen in Deutschland, in Salzgitter. Wann haben Sie denn zum ersten Mal für sich gedacht oder gefühlt oder erträumt, ich möchte Musikerin werden, das ist so mein Weg?
Anfang 20. Ich habe eigentlich mein Leben lang gedacht, dass ich mal bildende Künstlerin werde. Also ich habe sehr, sehr viel gemalt, ich habe sehr viel gezeichnet. Das hätte eigentlich der Weg sein sollen. Und dann kam es aber halt alles anders. Ich spiele seit ich 6 bin Geige, aber es war für mich nie so eine große Leidenschaft, bis ich irgendwann herausgefunden habe, dass es etwas anderes gibt als klassische Geige. Und das habe ich ein bisschen meinem damaligen Geigenlehrer zu verdanken, der dann so ein Heftchen angeschleppt hat mit Klezmer-Musik. Parallel dazu gab es in Salzgitter ein Klezmer-Festival, erstaunlicherweise. Und da habe ich auch das erste Mal Klezmer-Musik und Weltmusik gehört. Und dann habe ich noch eine CD von bulgarischer Chormusik gehört und war komplett hin und weg. Ich war total weggerissen. Ich habe das Gefühl gehabt, es hat sich etwas ganz Neues eröffnet. Diese Harmonien, die Rhythmen, egal in welcher Musik, also alles, was Richtung Osteuropa ging, da hat irgendwas bei mir immer geklingelt. Und ja, dann war ich in Leipzig. Ich habe 2013 angefangen, an der Universität Kunstpädagogik zu studieren, weil es mit der Kunstuni nichts geworden ist und ich einfach gerne etwas machen wollte. Und während des Studiums, muss ich aber sagen, war ich tatsächlich so gelangweilt und hatte so das Gefühl, dass irgendwas noch fehlt.
Langeweile kann ja ein produktiver Faktor sein.
Das war definitiv ein sehr, sehr produktiver Faktor. Ich habe nämlich in dem Moment, glaube ich, so langsam den Traum von der bildenden Kunst begraben. Das war auch absolut in Ordnung und richtig. Und habe dann so aus einem Affekt heraus damals einen Facebook-Aufruf gestartet, 2014. Auf der Suche nach Leuten, die Balkanmusik machen wollten. Selber keine Ahnung gehabt von Balkanmusik, keinen Proberaum gehabt und seit 3 Jahren die Geige nicht mehr in der Hand gehabt. Und ich habe nicht gesungen davor unbedingt. Ich habe einmal davor auf der Bühne gestanden als Sängerin. Und dann habe ich eine Truppe von unglaublich tollen Menschen gefunden hier in Leipzig, mit denen ich dann auch insgesamt 6 Jahre jetzt unterwegs war. Daraus wurde die Batyar Gang, die auch immer noch Musik machen, jetzt ohne mich. Das war der Moment, wo ich so ins kalte Wasser geworfen wurde als Sängerin. Ich habe das davor nicht geplant gehabt. Und mit den Leuten von der Batyar Gang, die alle unglaublich fähige und tolle Musiker sind, haben wir viele, viele Touren gespielt, waren viel unterwegs europaweit, haben große Reisen gemacht nach Rumänien, nach Serbien und in die Ukraine. Ja, und so wurde die Musik irgendwie immer wichtiger und immer wichtiger. Und dann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will eigentlich mein Leben lang nur Kunst machen. Ich habe Angst davor, angestellt zu sein. Ich war mal angestellt, das war nicht gut. Ich habe eine Heidenangst davor, für jemand anderen sozusagen Vollzeit zu arbeiten und habe dann gedacht, die Musik wird's. Und das wurde es dann auch.
Jetzt haben Sie in der Musik ja auch den Schritt dann irgendwann gemacht, zu sagen, ich will mich mit der ukrainischen Musik beschäftigen. Ich singe auch auf Ukrainisch. Auf Deutsch haben Sie lustigerweise nie gesungen, oder?
Ich kann gar nicht auf Deutsch singen. Ich habe irgendwie kein Gefühl für die deutsche Sprachmelodie. Sprechen ist wirklich gar kein Problem, aber sobald ich anfange, Deutsch zu singen, fange ich an zu schwimmen. Ich fange an, mich zu verheddern und ich kann keine Melodie finden. Das ist irgendwie eine Eigenart, die ich bis heute nicht dechiffriert habe, woran das liegt. Ich habe aber von vornherein, ich habe auch in der Batyar Gang angefangen, also das war gar nicht meine Idee, irgendwie da anzufangen, ukrainisch zu singen, sondern es war so eine allgemeine Idee, ja Mensch, du sprichst doch eine andere Sprache, sing mal. Und dann kam das irgendwie so und dann, ja, habe ich das erste Mal, sage ich mal, ukrainisch gesungen, nicht im Kontext der Familie oder im Kontext der Freunde einfach nur, sondern auf der Bühne und habe schnell gemerkt, dass ich die Sprachmelodie auch nicht nur im familiären Kontext gut finde, sondern auch auf der Bühne. Und sogar nicht nur in der Volksmusik, sondern auch in diversen anderen Stilen.
Sie haben dann versucht, sich diese Volksmusik zu erschließen, also die Volkslieder, die traditionelle Musik der Ukraine, und sind auch in die Ukraine gereist und haben da, Sie haben es erwähnt, sich von Meistern in Meisterklassen ausbilden lassen. Was ist denn so was, wo Sie sagen würden, das war für Sie, also jetzt wenn ich an meine eigene Zeit, also banalerweise Klavier gelernt als Jugendlicher, es gab ja immer diese Momente, wo man sehr frustriert war, wo man fast verzweifelt war, es einfach partout nicht klappen wollte. Was war denn bei Ihnen so die härteste Nuss in der traditionellen ukrainischen Musik?
Ich glaube, das habe ich alles noch vor mir.
Die harten Nüsse warten auf Sie.
Ja, wirklich. Es ist ein ewiger Prozess und ich sehe mich überhaupt nicht, ich sehe mich überhaupt noch nicht fertig in dem Prozess. Es ist Gott sei Dank ich lerne nicht aus. Und es war eigentlich im Plan, dieses Jahr über längere Zeit in die Ukraine zu fahren. Aus privaten Gründen hat das in den letzten Jahren nicht gut geklappt, auch aus Corona-Gründen natürlich. Und dieses Jahr sollte ich eigentlich längere Zeit in die Ukraine fahren. Aber so geht nun mal der Weg halt weiter, dass ich versuche von hier aus das zu erschließen, aber halt es gleichzeitig, während ich es für mich selber erschließe, versuche ich es auch für die Menschen hier zu erschließen. Also es ist ein interessantes Hin und Her. Bis jetzt, glaube ich, die härteste Nuss war für mich, ich erinnere mich sehr präzise an ein Lied, welches ich mal in Archivaufnahmen gefunden habe und nicht verstanden habe, wie man dieses Lied singt. Ich habe es partout nicht verstanden. Ich habe es 4 Jahre lang nicht verstanden. Also wenn ich Lieder lerne, da ich sehr, sehr oft aus der Ferne lernen musste mit Archivaufnahmen und jetzt nicht unbedingt mit den Menschen vor Ort, das hat leider selten geklappt, habe ich mir angewöhnt, die Lieder mehrere Male zu hören. Und mehrere Male meine ich so um die 100 Mal.
Sie sind fleißig.
Das ist der einzige Weg, das aus der Ferne zu lernen. Wenn ich nicht in die Ukraine reisen kann, dann muss ich es irgendwie anders lernen. Und dieses ganz bestimmte Lied habe ich zigmal gehört. Ich habe nicht verstanden, wie man es singt, bis ich dann also mit der Lehrerin Natalia Polovenka bei einer Meisterklasse in Brzezinka war. Das ist in Polen. Und wir jeden Tag eine Stunde am See sitzen mussten, ohne dass sie uns gesagt hat, was wir da machen. Wir durften nicht reden, wir durften nicht schlafen, wir mussten einfach nur sitzen. Das war meine erste Erfahrung mit Meditation, von der ich aber nicht wusste, dass es Meditation ist. Und erst dort, als ich mehrere Tage dann da am See, jeden Tag eine Stunde am See gesessen habe mit den anderen Leuten und den Vögeln zugehört habe, habe ich herausgefunden, dass dieses bestimmte Lied, was ich nicht singen konnte, dass diese Frau, die dieses Lied gesungen hat, einen Vogel imitiert hat. Also sie hat sehr, sehr hoch gesungen und sehr, sehr ätherisch, sehr luftig, sehr, sehr frei und gleichzeitig so klagend. Und sie war irgendwie immer so ein Halbton unter dem, wo sie eigentlich hätte sein sollen und hat immer so sozusagen so am Himmel gekratzt. Das war so für mich so ein Gefühl von, sie versucht zum Himmel aufzusteigen, so mit diesem Lied. Und erst in dieser Stille und in dem, was ich gelernt habe von Natalia, was ich von der Natur da gelernt habe, klingt alles wirklich sehr, sehr esoterisch, aber erst da habe ich dieses Lied verstanden. Das hat mich 4 Jahre gebraucht. Und selbst heute muss ich, bevor ich dieses Lied singe, mir die Aufnahmen normalerweise nochmal anhören, um wieder zu fühlen, was diese Frau, die dieses Lied ursprünglich gesungen hat, gemeint hat.
Wir sprechen gleich weiter. Jetzt erstmal noch Musik und auch traditionelle Musik, allerdings nicht aus der Ukraine, sondern aus der Türkei. Wir hören Ayça Miraç mit dem Titel Avlanskani Kuneli. SWR 2 Tandem, bei uns ist Milanka Piroschik. Ihre Eltern stammen aus der Ukraine, sie selbst ist in Deutschland aufgewachsen und macht Musik auf Ukrainisch. Frau Piroschik, in der Ukraine herrscht Krieg. Sie sind Sängerin, Musikerin, Sie machen auch jetzt Musik auf Ukrainisch. Sie haben einmal gesagt in einem anderen Interview, dass sich das Singen in Zeiten von Krieg manchmal auch pietätslos anfühlt. Was meinen Sie denn damit und wie gehen Sie mit diesem Gefühl um, wenn Sie singen?
Es ist sehr schwierig. Das Gefühl hat sich ein bisschen verflüchtigt. Das war am Anfang ganz besonders schlimm. Es gibt bei uns in unserem Repertoire, sage ich mal, und mit uns meine ich übrigens Molochi Nadir, das ist mein Duo, mit dem ich gerade vorwiegend unterwegs bin. Wir haben nicht unbedingt besonders viele glückliche oder fröhliche oder Tanzlieder, wir machen keine Tanzmusik. Und das, was ich am Anfang meinte, das fühlt sich pietätslos an, irgendwie jetzt zu singen, wenn andere Menschen im Krieg sind, hat sich ein bisschen gewandelt in das Gefühl, dass ich erstmal dann gemerkt habe, dass es ja doch, dass wir auch so eine Vermittlertätigkeit gerade als Musiker haben, dass wir die Chance haben, auf der Bühne darauf aufmerksam zu machen, was passiert und auch zu sagen, es ist Krieg, es ist schrecklich, was passiert, aber es ist nicht nur schrecklich, was passiert, sondern ihr müsst auch was machen. Also jeder muss irgendwie etwas tun. Ihr könnt die Menschen in der Ukraine nicht einfach alleine lassen. Und dafür die Bühne zu nutzen, zu sagen, bitte tut etwas, bitte nehmt es ernst, bitte versucht irgendwie den Ukrainern zu helfen und das nicht nur mit netten kleinen Worten und Kleiderspenden, sondern auch mit, eben ja, mit damit, dass der Himmel geschützt wird, damit, dass Waffen geliefert werden. Ich sage es auch ganz offen. Ich habe letztens erst von einer meiner Kolleginnen gehört, deren Bruder jetzt gerade mal so aus einer Einkesselung rausgekommen ist vom russischen Militär. Und die sind gerade mal so rausgekommen. Aber wie sollen sie sich verteidigen, wenn sie keine Defensivwaffen haben? Wenn sie mit Stöcken und Steinen gegen Panzer geht nicht. Und das ist das, was natürlich auch, wo ich gemerkt habe, ja, okay, ich bin auch Sängerin, aber ich will auch diese Dinge sagen und ich muss auch die Bühne dazu nutzen, das zu sagen. Weil es ist wahnwitzig und zynisch, Frieden um jeden Preis zu erwarten, wenn dort schreckliche Kriegsverbrechen stattfinden und aber halt eben auch erwartet wird, dass die Ukraine das einfach abtreten soll, ihr Land, ihre Kultur, ihre Menschen einfach abzutreten. Das ist nichts, was ich irgendwie, also das ist nichts, was man annehmen sollte. Und deswegen finde ich das sehr zynisch manchmal, wenn es so um diese großen Friedensgespräche geht. Sondern es geht halt darum, dieses Land muss sich gerade verteidigen.
Ja. Sie haben auch gerade erwähnt, Sie treten nicht nur alleine auf, Sie haben auch ein Duo, Moloch und Nadir, mit Ihrem Partner Alexander Koros. Wenn Sie da jetzt also auch ukrainische Musik machen, allerdings mit Jazz- und Soul-Einflüssen, so eine Mischung, ist dieses Thema, was da in der Ukraine passiert und wie man das kommunizieren kann und wie man sein Publikum da auffordern kann, ist das was Sie auch mit dem Alexander Koros oft besprechen, wo Sie so versuchen, eine gemeinsame Linie zu finden?
Ich glaube, Alex vertraut mir sehr. Und das schätze ich unglaublich an ihm. Alex ist nicht nur einer der begnadetsten Musiker, die ich persönlich kennengelernt habe, der mit jedem Wahnsinn, den ich anschleppe, irgendwie klarkommt, der sich durch unzählige abstruse Taktzählungen und Taktarten und Metren durchwuselt und dabei schwitzt und versucht irgendwie herauszufinden, wie er das alles jetzt zählen kann. Wie das mit dem westlichen Verständnis der Musik irgendwie zusammenpasst, weil manchmal haben wir kein Metrum in den Liedern, der sich die ukrainische Folklore so einverleibt hat mit so einer Präzision und einer Leidenschaft und Neugier, die mich bis heute halt wirklich erstaunt jedes Mal. Und das, obwohl er, sage ich jetzt mal, vielleicht damit nicht unbedingt viel zu tun hat, hat er sich das so, ja, so zu eigen gemacht, so einverleibt. Was, sage ich jetzt mal, das Politische angeht, ja, wir haben Gespräche geführt, aber ich glaube, dass Alex mir da irgendwo auch vertraut, dass ich weiß, was ich da von mir gebe auf der Bühne, denn ich weiß, dass ich da nicht alleine stehe. Würde ich alleine auf der Bühne stehen, würde ich vielleicht bestimmte andere Dinge sagen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich mich nie eingeschränkt oder gehemmt fühle von ihm, sondern eher wesentlich bestärkt in dem, was wir tun, also in der Liebe zur Musik, aber halt eben auch in unserem gesellschaftlichen Engagement.
Sie haben ja auch erwähnt, dass Sie Ihrem Publikum auch was mitteilen möchten, auch was beibringen über die Ukraine, über das Land dort. Das geht ja eigentlich vielen von uns so, dass wir zurzeit mehr wissen wollen über die Ukraine, weil einfach das Gefühl ist, man weiß noch so wenig. Welche Wissenslücken oder Missverständnisse über die Ukraine nerven Sie denn in Deutschland am meisten?
Der Standard. Also ich wurde auch letztens wieder, das hat mich, ich werde auch manchmal in letzter Zeit ein bisschen ungehalten, gerade bei der Frage, was ist der Unterschied zwischen Russisch und Ukrainisch, das ist eine Frage, die ich nicht mehr beantwortet habe. Also das soll nicht arrogant klingen, aber ich frage mich dann bei diesen Fragen, muss ich mir die Frage stellen, ist es nicht einfach, einen Wikipedia-Artikel aufzumachen und zu gucken, weil diese Frage wirklich verletzend ist gerade. Es ist sinnlos und es ist verletzend, weil es gibt einen Unterschied. Der ist groß. Ich persönlich beschreibe es immer, sagen wir mal, mit Portugiesisch und Spanisch. Das ist ein Riesenunterschied. Natürlich, die werden sich irgendwie verstehen. Aber es sind halt zwei verschiedene Sprachen. Das ist eine dieser Ideen oder Vorurteile, die mich nach wie vor sehr, sehr nerven. Was mich noch, glaube ich, stört, ist, dass scheinbar irgendwie auch hier nicht so richtig aufgearbeitet wurde, was die Sowjetunion gemacht hat mit der Ukraine oder was generell in der Ukraine passiert ist, wie lange die Ukraine in Okkupation war, wie lange die Ukraine von Kolonialisation betroffen war und wie viel von unserer Kultur eigentlich versucht wurde, kaputt zu machen und das genau jetzt gerade wieder passiert und wie viel gekämpft wurde dafür, dass das nicht passiert, dass das beibehalten wird, dass es aufrechterhalten wird, dass diese wunderschöne Sprache und diese Lieder und die Kunst, dass es nicht untergeht in diesem Sumpf des Russischen oder der Sowjetunion damals noch. Und das, finde ich, muss halt irgendwie oder kommt jetzt total gut in die Köpfe der Leute rein. Und ich habe es eben gerade schon gesagt, als ich darüber gesprochen habe, dass mich diese Bestrebungen von ganz weit rechts und ganz weit links in Deutschland unglaublich irre machen, wenn gesagt wird, jetzt bitte bloß kein Krieg, sondern Frieden um jeden Preis. Das stört tatsächlich, nicht nur das zerstört Menschenleben. Ganz einfach. Aber es hat auch diese Konnotation von, ach, lass es doch einfach gut sein. Was ist denn schon ein Nationalstaat? Es ist ja egal. Und ich glaube, das ist gerade in Deutschland sehr, sehr schwer zu verstehen, warum es diese Bestrebungen gibt, danach Nationalstaat bleiben zu dürfen. Mit seinen eigenen Regeln, mit seiner eigenen Sprache, mit seinen eigenen Kulturgütern. Und diese Kulturgüter sind nicht einfach nur ein Teil von Russland. Das ist etwas ganz Eigenes und etwas ganz Besonderes.
Hören wir uns dieses ganz Eigene, ganz Besondere nochmal an. Also eine Musik aus der Ukraine. Musik, ein Titel, den Sie sich gewünscht haben, Frau Piroschik. Wie heißt das Stück und warum haben Sie sich ausgesucht?
Ich musste wirklich mich ja entscheiden für wenige Stücke. Das war nicht einfach. Und das ist eins der Lieder, was gerade ganz besonders gut passt. Jak Posiu Rozhe, es ist ein besonderes Lied, was in dieser bestimmten Konstellation, in der Sie das jetzt hören, ist es von auch Natalia Polovinka, die Lehrerin, von der ich vorher gesprochen habe. Sie ist auch in der Konstellation drin. Das ist ein Lied, was zu Ivana Kupala, also zu Deutsch ist es die Johannisnacht, gesungen wird. Und die Natur besingt, aber halt eben auch diesen ganz besonderen Feiertag.
Як посію рожу, дай на двор, дай очі не піде, дощики сторону.
SWR 2 Tandem, heute mit Melanka Piroschik. Sie macht Musik, sie singt auf Ukrainisch. Frau Piroschik, dieses mysteriöse, schwermütige auf der einen Seite, manchmal auch das sehr kraftvolle der traditionellen ukrainischen Musik. Mögen Sie das? Fühlen Sie das auch so ein bisschen in sich? Fühlen Sie sich da zu Hause?
Sehr. Ich glaube, sonst würde ich es nicht machen. Es gibt irgendetwas, was mich daran wirklich... Ich meine, ich beschäftige mich seit so vielen Jahren damit. Es ist vielleicht auch schon so ein bisschen eine Obsession tatsächlich von mir. Es hat immer wieder was Neues, es hat immer wieder irgendwas Berückendes, was für mich irgendwie immer wieder auch eine neue Welt eröffnet und unzählige Möglichkeiten in dieser einen Sprache, in dieser einen Melodik, die... So kann man das nicht sagen. Es hat eine bestimmte Sprachmelodik, das hat es auf jeden Fall. Aber die Lieder, die nun verteilt sind auf der Fläche der Ukraine, die ja wirklich riesig ist, die Unterschiede zwischen den Regionen, die Unterschiede zwischen den Genres, zwischen den Liedern, die für bestimmte Rituale genutzt werden, für bestimmte Jahreszeiten, für bestimmte Ereignisse im Leben. Das ist so eine Bandbreite, es kann überhaupt nicht langweilig werden. Aber es gibt dieses Schwermütige da drin, ist immer da. Ich weiß noch, dass meine Mutter mir früher, sie wird bestimmt lachen, wenn sie das jetzt hört, aber meine Mutter hat mir früher Kinderlieder, also Schlaflieder gesungen. Es gab ein bestimmtes Schlaflied, was so unglaublich tragisch ist und so unglaublich traurig, dass ich anstatt zu schlafen angefangen habe zu weinen, weil dieses Lied so furchtbar war. Und tatsächlich... hat es auch immer irgendwie auch so etwas, nicht immer, absolut nicht immer, aber es hat oft so etwas Schwermütiges, was aber auch so eine unglaubliche tragende Schönheit in sich hat für mich.
Also ich kann doch diese Verbindung von Schönheit und Schwermut auch ein bisschen nachvollziehen. Sie sind aber eingeschlafen irgendwann als Kind.
Ich bin irgendwann eingeschlafen.
Was sich ja heute auch ändert ist, also jetzt auch seit Beginn des Krieges, dass auch viele ukrainische Flüchtlinge auch bei Ihnen im Publikum sind, nehme ich mal an. Was ist denn für Sie anders, wenn die Menschen, zu denen Sie singen, für die Sie singen, auf einmal verstehen, was Sie da singen?
Ich habe eine große Angst gehabt am Anfang davor. Das war einer der, ja, ich glaube, es war einer der angstvollsten Momente. Denn, ja, wie Sie sagen, tatsächlich, die Menschen verstehen das, was ich da singe. Und ich glaube, es gefällt vielleicht auch nicht jedem, dass ich zum Beispiel bei, dass Alex und ich bei Moloch Nadir Lieder nehmen und die umarrangieren. Vielleicht gefällt das auch nicht jedem. Tatsächlich war aber bis jetzt das Feedback sehr, sehr, sehr dankbar und glücklicherweise sehr gut, was mich auch wiederum eher bestärkt hat darin, dass es von mehreren Seiten gerade gut ist, auf die Bühne zu gehen und da die Energie reinzustecken. Denn auf der einen Seite konnten wir, erreichen wir natürlich auch das hiesige Publikum, also das deutsche Publikum auch, die daraufhin gegebenenfalls das mehr über die Ukraine wissen oder etwas spenden möchten oder etwas helfen möchten. Und auf der anderen Seite gab es eine Geschichte bei dem letzten Konzert, was wir mit Moloch Nadir hatten in Heidelberg beim Enjoy Jazz Festival. Da kam ein Junge auf uns zu nach dem Konzert und sagte ganz, ganz dankbar, dass er aus Mariupol kommt und er ist selber Saxophonist und er hat sich so viel und so oft bedankt, dass wir auf seiner Sprache gesungen haben und so einen schönen Abend ihm bereitet haben. Und das, also da hab ich tatsächlich angefangen zu weinen, weil das war, ich habe das nicht erwartet. Ich habe, glaube ich, irgendwie, ich meine, ich habe mich sehr, sehr oft und sehr viel gefragt, ob Musik machen gerade zu dieser Zeit das Sinnvollste ist. Und ich habe gestern erst ein Interview mit dem männlichen Sänger von Dacha Bracha gehört, der gesagt hat, sein erster Instinkt, als der Krieg ausgebrochen war, war zur Waffe zu greifen und in den Krieg zu ziehen. Und dann wurde er aber überzeugt und hat sich selber auch überzeugt, dass seine Rolle als musikalischer Vermittler sozusagen oder als Musiker gerade auch sehr, sehr, sehr wichtig ist und wichtiger ist.
Ist eine ukrainische Band?
Dacha Bracha ist eine ukrainische Band, genau. Ja. Eine, glaube ich, der bekanntesten zeitgenössischen Bands aus der Ukraine, die auch ukrainisch singen und auch, also ich muss sagen, Dacha Bracha war auch für mich eine der allergrößten Inspirationsquellen, als ich überhaupt angefangen habe, die auch Volkslieder nehmen und die ja, die ins Moderne ziehen. Das ist für mich schon das sind bis heute meine großen Vorbilder tatsächlich.
Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Und zum Schluss mal die Frage an Sie, was steht denn als nächstes bei Ihnen an? Also wo werden Sie Ihre Energie reinstecken?
Es gibt gerade mehrere Sachen. Mit Moloch Nadir, dem Duo, werden wir dieses Jahr hoffentlich unser Debütalbum aufnehmen. Das ist durch Corona und diverse Dinge und natürlich auch durch den Ausbruch des Krieges hat sich das alles jetzt verschoben. Das steht an und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Des Weiteren bin ich gerade dabei, ein Musiktheater zu bauen. Es wird den Namen tragen, Ne Plac Rachele, was so viel heißt wie Weine nicht Rachel, ein Name. Das in relativ kurzer Zeit jetzt zusammengestellt werden muss, weil es muss, weil es bestimmte Dinge gibt, die gemacht werden müssen. Und das ist eins davon. Und das ist eine Aufführung, die auch wieder ukrainische Folklore-Stücke nimmt, aber in Mehrstimmigkeit gesungen. Und es werden Gedichte vorgetragen. Und es wird im größten, sagen wir mal, im weit gefassten Rahmen wird es auch um den Krieg gehen und auch um die Empfindungen, die gerade hochkommen. Ich kann noch keine Details dazu nennen, denn manches ist noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Also es steht viel an.
Es stehen sehr, sehr viele Dinge an. Die meisten davon sind Musik und die meisten davon sind ukrainische Kultur.
Dann wünsche ich Ihnen ein gutes Gelingen dabei.
Ich danke Ihnen vielmals.
Milanka Piroschek, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Das war SWR2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Rudyard Hasel und mein Name ist Patrick Bartarilo. Morgen ist bei uns der Liedermacher und Kabarettist Falk Plücker zu Gast. Falk ist der Künstlername. Ihnen noch einen schönen Abend.